Hallo und herzlich willkommen bei Träumeli und Zappel Philipp, dem Podcast für alle, die selber temperamentvoll sind oder ein sehr lebendiges und bewegungsfreudiges Kind haben, mit und ohne Diagnose ADHS und Co. Mein Name ist Manuela und ich begleite dich, deine Familie und pädagogische Fachkräfte. Du bekommst Tipps für den Umgang mit den besonderen Verhaltensweisen und dem Zusammenleben innerhalb der Familie. Let's go! Raus aus dem Schubladendenken, rein ins selbstbestimmte Leben. Stell dir vor, dein Kind sitzt über den Hausaufgaben. 5 Minuten Mathe. Und plötzlich verwandelt sich das Radiergummi in ein Raumschiff, das quer durchs Kinderzimmer düst. Die Schere ist ein gefährliches Krokodil, das bekämpft werden muss. Und du sitzt daneben mit der tiefen Überzeugung, so kriegen wir diese Matheaufgabe heute nie fertig. Oder aber, dein Kind sitzt scheinbar still am Tisch, der Stift in der Hand, der Blick ins Heft und doch tut sich nichts. Wenn du genauer hinsiehst, hat es winzige Blumen in den Rand gemalt, das Muster des Teppichs studiert oder träumt davon, wie der nächste Geburtstag wohl wird. Die Uhr tickt, aber die Aufgabe bleibt leer. Hallihallo und herzlich willkommen in der Welt von Kindern mit ADHS und in der Welt von Kindern mit ADS, der verträumten, oft unsichtbaren Schwester. Beide stellen Eltern, Lehrkräfte und auch die Kinder selbst vor echte Herausforderungen. Heute schauen wir uns das Thema Lernen einmal von allen Seiten an. Aus Sicht des Kindes, der Eltern und der Lehrkraft. Und wir packen handfeste Tipps dazu, wie du deinem Kind das Lernen leichter machen kannst. Also, wir schauen, warum Lernen für Kinder mit ADHS oder ADS so schwer fällt, was die Wissenschaft dazu sagt, wie sich das aus Sicht der Kinder, Eltern und Lehrkräfte anfühlt und vor allem, welche praktischen Tools dir helfen können, damit Lernen im Alltag leichter wird. Wenn wir auf ADHS schauen, lohnt es sich, einmal Medizin und Psychologie zusammenzunehmen. Lass uns mal erst einen medizinischen Blick machen, damit wir wissen, wie das Gehirn überhaupt funktioniert, weil es funkt anders. Da wären zum Beispiel Botenstoffe im Gehirn. Studien zeigen, dass bei Kindern mit ADHS die Balance von Dopamin und Noradrenalin gestört ist. Das sind die Botenstoffe, die dafür sorgen, dass wir aufmerksam bleiben, Belohnung empfinden und Impulse steuern können. Bei ADHS-Kindern rauscht dieses System, Informationen kommen zwar an, aber werden nicht so effizient gefiltert und gespeichert. Der präfrontale Kortex. Dieser Bereich direkt hinter der Stirn in unserer Steuerzentrale, zuständig für Aufmerksamkeit, Planung, Struktur und Impulskontrolle. Bei ADHS-Kindern reift dieser Bereich oft langsamer. Bildgebende Verfahren wie MRT zeigen, manche Areale sind kleiner oder weniger aktiv, besonders der präfrontale Kortex und die Basalganglien. Das erklärt, warum viele Kinder Probleme mit Organisation, Selbstkontrolle und langfristigem Dranbleiben haben. Tja, und dazu kommt dann noch die Reizfilterschwäche. Während andere Kinder Hintergrundgeräusche ausblenden können, zum Beispiel das Surren des Beamers in der Schule, nehmen ADHS-Kinder alles gleichzeitig wahr. Die Stimme des Lehrers, den Bleistift, der runterfällt, die Fliege an der Scheibe. Das Gehirn kann Reize nicht so stark herunterdimmen. Ganz schön schwierig, oder? Jetzt lass uns mal den psychologischen Blick einnehmen, also wie ADHS den Alltag prägt. Da wären die Exekutivfunktionen, oh je, ein sperriges Wort, aber ein entscheidendes Konzept. Exekutive Funktionen sind die mentalen Werkzeuge, mit denen wir planen, Dinge im Alltagsgedächtnis behalten und unsere Impulse steuern. Bei ADHS sind diese Funktionen schwächer ausgeprägt. Das heißt, dein Kind weiß vielleicht, was es tun soll, also macht die Matheaufgabe, aber der Schritt von Wissen zu tun ist für es ein viel steilerer Berg als für andere. Tja, und dann kommt noch das Selbstwertgefühl dazu. Psychologisch wissen wir, Kinder mit ADHS bekommen in ihrer Laufbahn sehr viel häufiger negative Rückmeldungen. Studien sprechen von bis zu 20.000 negativen Botschaften mehr bis zum 12. Lebensjahr im Vergleich zu neurotypischen Kindern. Wow, was für eine Menge. Das prägt natürlich das Selbstbild. Ich bin zu wild, ich bin zu langsam, ich schaffe das nicht. Ein Teufelskreis, der Lernen zusätzlich belastet. Ja, und dann kommt dann noch die emotionale Regulation. ADHS betrifft nicht nur Konzentration, sondern auch Gefühle. Frustrationstoleranz ist oft geringer. Wenn ein Kind beim Lernen scheitert, haut es das emotional stärker um. Während andere Kinder denken, blöd, aber ich probier's nochmal, rufen ADHS-Kinder schneller, ich kann das eh nicht und geben auf. Ja, und was können jetzt uns Studien noch außerdem zeigen? Langfristige Entwicklung. ADHS verwächst sich nicht einfach. Etwa 60% der betroffenen Kinder haben auch als Erwachsene noch Symptome, oft nur in anderer Form. Und es gibt sogar Geschlechtsunterschiede. Jungen zeigen häufiger das klassische hyperaktive ADHS, Mädchen dagegen oft die verträumte Form. Deshalb wird ADS bei Mädchen häufiger später oder gar nicht erkannt. Medikamentöse Behandlung. Medikamente wie Methylphenidat oder, wie man so schön sagt, Ritalin wirken, indem sie den Dopaminspiegel im Gehirn stabilisieren, quasi wie ein Brilleneffekt. Das Kind ist nicht plötzlich anders, sondern kann die Welt schärfer und geordneter wahrnehmen. Damit wird klar, ADHS ist keine Frage von Disziplin oder Erziehung, sondern eine neurobiologische Besonderheit mit psychologischen Folgen. Und genau deshalb braucht es Verständnis, Struktur und manchmal eben auch medizinische Unterstützung. Tja, lass uns mal weiterschauen. Und wie sieht die Sicht des Kindes jetzt aus? Also, stell dir vor, du bist 8 Jahre alt, du sitzt im Klassenzimmer, vor dir liegt das Heft, die Lehrerin erklärt gerade eine Matheaufgabe. Alle schreiben schon fleißig. Und du? Also, wenn du jetzt die Turbo-Variante bist, dann hör mal gut zu. Du willst dich konzentrieren, ehrlich, aber in deinem Kopf laufen 100 Fernseher gleichzeitig. Alle Sender brüllen durcheinander und niemand hat die Fernbedienung. Du willst zuhören, wirklich, doch plötzlich hörst du, wie Max mit seinem Stift kickt, dann siehst du den Ball draußen über den Hof rollen. Dein Körper sagt, spring auf, mach was. Und zack, bist du raus. Und dann kommt dieser Moment, die Lehrerin schaut dich streng an, du hörst das Seufzen deiner Mama bei den Hausaufgaben und du spürst, schon wieder Ärger. Du hast es doch gar nicht absichtlich gemacht. Und was du dabei fühlst? Frust, weil es dir nicht gelingt. Scham, weil alle anderen es scheinbar schaffen. Einsamkeit, weil niemand so richtig versteht, wie anstrengend dein Alltag ist. Und was du bräuchtest? Tja, Erwachsene, die merken, wie sehr du dich bemühst. Menschen, die nicht nur deine Fehler sehen, sondern auch deine Energie und deine Ideen. Und klare Strukturen, die dich immer wieder zurückholen, ohne dass du dich klein fühlen musst. Und jetzt schauen wir mal, wenn du die Nebelvariante hast, also ADS, das Verträumte. Du sitzt still da. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wärst du konzentriert. Doch nach ein paar Minuten schweifst du ab. Du denkst daran, ob Drachen wohl wirklich Feuer spucken oder du malst kleine Blumen in den Rand deines Hefts. Plötzlich bist du wieder da und merkst, oh je, die anderen sind schon bei Aufgabe 3. Du weißt nicht mal, wo Aufgabe 1 angefangen hat. Du traust dich aber nicht zu fragen, weil du Angst hast, dass jemand lacht. Also tust du so, als wüsstest du Bescheid. Aber innerlich fühlst du dich verloren. Und was du jetzt spürst? Angst, ertappt zu werden, Traurigkeit, weil die anderen scheinbar alles im Griff haben, Resignation, weil du denkst, ich kann das eh nicht. Was du bräuchtest? Jemanden, der dich sanft zurückholt und der die Aufgabe in kleinen Portionen erklärt. Jemanden, der merkt, dass du wichtig bist, auch wenn du nicht auffällst. Und Aufgaben, die nicht wie ein unüberwindbarer Berg wirken, sondern wie kleine Schritte, die du schaffen kannst. Und was ist die Gemeinsamkeit, egal ob Turbo oder Nebel? Egal, ob du laut oder quirlig bist oder still und verträumt, du merkst ziemlich schnell, dass du anders bist. Du siehst die anderen Kinder und denkst, die schaffen das, ich nicht. Und wenn du dann immer wieder hörst, jetzt streng dich doch mal an, dann tut das weh. Denn die Wahrheit ist, du strengst dich schon mehr an, als die meisten Erwachsenen an. Dein Alltag ist wie ein Marathon im Kopf, nur sieht man dir das von außen nicht an. Was du wirklich brauchst, ist jemand, der versteht, ich sehe, dass du versuchst. Ich weiß, es ist schwer, aber wir schaffen das zusammen. Und jetzt lass uns mal gucken, wie das aus der Sicht der Eltern aussieht. Stell dir vor, du sitzt neben deinem Kind bei den Hausaufgaben. Dein Kind ist quirlig, voller Energie. Du erklärst eine Aufgabe und ehe du Luft holen kannst, springt es schon wieder auf. Ich muss nur schnell die Katze streicheln. Ich brauche unbedingt einen Stift mit Glitzer. Ich habe ganz dringend Durst. Und du weißt, eigentlich geht's nicht um die Katze und den Stift, sondern darum, dass das Dranbleiben einfach unglaublich schwer ist. Du versuchst ruhig zu bleiben, atmest tief durch, aber innerlich denkst du, warum kann mein Kind nicht einfach mal stillsitzen und das fertig machen? Und dann meldet sich das schlechte Gewissen. Bin ich zu streng? Bin ich zu locker? Habe ich schon wieder die Geduld verloren? Oder vielleicht sitzt du neben deinem verträumten Kind. Es ist still, der Stift in der Hand, die Augen aufs Heft gerichtet. Aber es passiert nichts. Nach 10 Minuten ist die Seite noch leer. Du schaust es an, es schaut zurück und du weißt, es hat einfach abgeschaltet. Du bist hin und her gerissen. Sollst du schieben, warten, loben für den kleinen Schritt oder drängen, damit überhaupt etwas passiert? Als Elternteil fühlst du dich manchmal wie in einem Spagat. Auf der einen Seite die Liebe zu deinem Kind, das du so wunderbar findest. Auf der anderen Seite die Erschöpfung, weil du ständig anschieben, erinnern, trösten, strukturieren musst. Und dazu kommt die Sorge, wie soll das nur in der Schule und im Leben klappen? Und was brauchst du? Jemand, der dir sagt, nein, es liegt nicht an dir. Klarheit, dass du nicht alles allein schaffen musst. Und Momente, in denen du einfach dein Kind sehen darfst, ohne Hausaufgaben, ohne Stress, einfach nur so, wie es ist. Kennst du solche Momente aus eurem Familienalltag? Lass uns mal den nächsten Schritt gehen, die Sicht der Lehrkraft. Jetzt stell dir vor, du bist die Lehrerin oder der Lehrer in einer vollen Klasse mit 25 Kindern. Du erklärst eine Aufgabe. Vorne sitzt ein Kind, das ständig reinruft, bevor du überhaupt fertig bist. Es hat tolle Ideen, manchmal sogar die richtige Lösung. Aber es reißt immer wieder den roten Faden auseinander. Du merkst, das Kind will eigentlich, aber es sprüht so voller Energie, dass es für alle anstrengend wird. Und auch für dich. Nach der Stunde bist du fix und fertig. Und dann gibt es da das andere Kind. Still, freundlich, unauffällig. Es macht nie Probleme, stört niemanden, fällt nicht auf. Du denkst, ach, die ist brav, die macht schon. Doch am Ende der Stunde schaust du ins Heft und siehst, fast nichts geschafft. Keine Aufgaben fertig, keine Notizen, kein Ergebnis. Das Kind war die ganze Stunde körperlich da, aber geistig irgendwo anders. Und du stehst dazwischen mit den zwei Polen. Das eine Kind, das zu viel Raum nimmt, und das andere Kind, das zu wenig Raum bekommt. Du weißt, beide brauchen dich. Aber wie, wenn die Zeit und deine Nerven begrenzt sind? Als Lehrkraft wünschst du dir klare Unterstützung, wie du diese Kinder am besten begleiten kannst. Verständnis, auch von den Eltern, dass du nicht zaubern kannst. Und die Erlaubnis, nicht perfekt sein zu müssen, sondern einfach dein Bestes zu geben. Ja, Fazit zu den drei Perspektiven. Egal, ob du dich gerade im Kind, im Elternteil oder in der Lehrkraft wiedererkennst, du merkst, alle drei sind mitten in einem Kreislauf aus Bemühen, Frust, Missverständnissen, stecken mitten in einem Spannungsfeld und gleichzeitig einer riesengroßen Portion Sehnsucht nach Gelingen. Das Kind kämpft mit inneren Hürden, die für Außenstehende unsichtbar sind. Die Eltern balancieren zwischen Liebe, Sorge und Erschöpfung und die Lehrkraft versucht, jedem Kind gerecht zu werden, während Zeit, Nerven und Ressourcen knapp sind. Das Kind wünscht sich, bitte sieh, dass ich mich anstrenge, auch wenn es nicht immer so aussieht. Die Eltern wünschen sich, bitte sag mir, dass ich nicht versage, nur weil es hier nicht läuft wie im Lehrbuch. Und die Lehrkraft wünscht sich, bitte erkenne, dass ich nicht gegen dein Kind arbeite, sondern versuche, es irgendwie einzubinden zwischen all den anderen. Na, konntest du dich so in die ein oder andere Situation hineinversetzen? Fiel es dir leicht oder schwer? Was ist dann passiert bei dir, in Gedanken, in deinen Emotionen? Lass es einfach auf dich wirken. Dann lass uns mal weiterschauen. Also, wenn du das alles zusammennimmst, wird klar, niemand steckt absichtlich in dieser Spirale fest. Keiner will dem anderen das Leben schwer machen. Es sind die Umstände, die Besonderheiten im Denken und Fühlen der Kinder, die fehlenden Werkzeuge im Alltag und manchmal schlicht zu wenig Zeit und Verständnis füreinander. Und erinnere dich, hinter dem Verhalten steckt immer ein Bedürfnis. Und dieses Bedürfnis zu erkennen, ist oft wichtiger als die Matheaufgabe, die gerade nicht fertig ist. Denn Kinder lernen nicht nur mit dem Kopf, sie lernen mit Herz, mit Beziehung, mit dem Gefühl, wertvoll zu sein. Egal, wie viele Fehler sie machen oder wie lange sie für eine Aufgabe brauchen. Und genau hier liegt die Chance. Wenn wir es schaffen, die Perspektiven nebeneinander zu legen, können wir Brücken bauen, statt dein Kind ist anstrengend oder die Lehrerin versteht mich nicht oder die Eltern sind immer so peinlich, könnte es heißen, wir sitzen alle im selben Boot. Wir haben alle das gleiche Ziel. Dieses Kind soll lernen, wachsen, sich entfalten können. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen kitschig, aber wenn Eltern, Lehrkräfte und Kinder nicht mehr gegeneinander arbeiten, sondern miteinander, wird das Lernen zwar nicht magisch leicht, aber definitiv leichter und menschlicher. Und genau das brauchen temperamentvolle Kinder mit und ohne ADHS am meisten. Und jetzt wartest du sicherlich darauf, ein paar praktische Tools für den Alltag zu bekommen. Okay, hier sind sie. Also, lass uns konkret werden. Denn, Hand aufs Herz, es bringt dir wenig, wenn du weißt, warum dein Kind so tickt, aber nicht, was du tun kannst. Hier kommen ein paar erprobte Werkzeuge, die dir und deinem Kind das Lernen leichter machen können. Erstens, kleine Häppchen statt große Brocken. Dein Kind sieht eine ganze Seite Mathe. Für dich ist das ein Arbeitsblatt. Für dein Kind ist das ein unüberwindbarer Berg. Teile die Aufgabe in Minischritte. Erst Aufgabe 1, dann ein kurzer Stopp, dann Aufgabe 2. So fühlt es sich nach Etappenrennen an, nicht nach Mount Everest. Zweitens, Bewegung einbauen. Gerade die Turbokinder brauchen Bewegung, sonst platzen sie. Statt sie ständig zum Stillsitzen zu zwingen, bau Bewegung ein. 5 Hampelmänner nach jeder Aufgabe. Den Bleistift spitzen, ja, auch wenn er schon spitz ist. Vokabeln im Gehen abfragen. So nutzt du die Energie, statt sie zu bekämpfen. Drittens, Struktur sichtbar machen. Viele ADHS-Kinder denken in Bildern. Mach den Ablauf sichtbar. Nutze To-Do-Karten oder eine Tafel. Erste Aufgabe lesen, zweite Aufgabe lösen, dritte Aufgabe Haken dran. Ein Wecker oder eine Sanduhr kann helfen, Zeit greifbar zu machen. Das gibt Sicherheit und reduziert Diskussionen. Viertens, verträumte Kinder sanft zurückholen. Beim ADS-Kind reicht oft ein kleiner Reiz. Sanft die Schulter berühren, mit dem Finger auf die richtige Aufgabe tippen, eine freundliche Frage, weißt du noch, wo wir gerade sind? Das klingt banal, ist aber Gold wert. Denn es sagt, ich sehe dich, ich hole dich zurück, ohne Vorwurf. Fünftens, Erfolgserlebnisse sichtbar machen. ADHS-Kinder hören oft zu laut, zu langsam, zu unkonzentriert. Kaum jemand sagt, wow, das hast du aber super gemacht. Also, mach Erfolge sichtbar. Kleines Erfolgstagebuch. Jeden Tag 3 Dinge, die geklappt haben. Ein Glas, das mit Murmeln gefüllt wird. Jede Murmel steht für eine gelöste Aufgabe. So verknüpft dein Kind Lernen mit Stolz, nicht mit Frust. Sechstens, Pausen sind kein Luxus. Viele Eltern denken, wir müssen das jetzt durchziehen. Aber gerade bei ADHS-Kindern ist die Konzentrationszeit kürzer. Besser 3x10 Minuten mit Pausen als 30 Minuten Kampf. Pausen sind kein Aufgeben. Sie sind der Treibstoff, damit es überhaupt weitergeht. Siebtens, Humor als Geheimwaffe. Klingt simpel, wirkt aber Wunder. Ein kleines Augenzwinkern, ein kleiner witziger Reim oder ein Quatschwort mitten in der Aufgabe. Das entspannt die Situation. Und wenn dein Kind lacht, öffnet sich auch sein Gehirn fürs Lernen. Also, was lernst du daraus? Hier ein paar Sachen, die du einfach mitnehmen kannst. Du musst dein Kind nicht umkrempeln, damit es lernen kann. Du musst auch nicht die perfekte Lehrkraft oder Supermama sein. Es reicht, wenn du ein paar Stellschrauben drehst. Aufgaben kleiner machen, Bewegung erlauben, Struktur sichtbar machen, Rückmeldung geben und das Ganze mit einer Portion Humor. Denn Lernen ist kein Kampfplatz. Es darf auch leicht, lebendig und manchmal sogar lustig sein. Bevor wir diese Folge schließen, möchte ich dir noch etwas mitgeben. Wenn du merkst, dass der Alltag mit deinem temperamentvollen Kind manchmal wie ein Labyrinth wirkt, sei es der Turbo, der dauernd ausbricht, oder der Nebel, der ständig abschweift, dann bist du nicht allein. Ich begleite Familien als Kinder-, Jugend- und Familiencoach. Mit fundiertem Wissen aus Psychologie, Pädagogik und Neurobiologie, jahrelangen Erfahrungen aus der Praxis und ja, auch mit einer Portion Humor, weil wir ohne den manchmal oft echt verzweifeln würden. Mein Ziel ist es, dass du als Elternteil wieder Ruhe findest, dein Kind besser verstehst und gemeinsam Wege entdeckt, Lernen und Alltag leichter zu gestalten. Praktisch, lebendig, alltagstauglich, nicht nur theoretisch. Wenn du Lust hast, gemeinsam zu schauen, wie ihr den Alltag mit Struktur, Gelassenheit und Freude meistern könnt, melde dich gerne bei mir. Denn oft reicht schon ein kleiner Perspektivwechsel oder ein paar konkrete Werkzeuge, um einen großen Unterschied zu machen. Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du unter www.manuelakronenberger.de. Ruf mich unverbindlich an oder schreibe mir eine E-Mail. Ich freue mich auf dich. Und zum Schluss noch ein kleines Zitat. Es geht nicht darum, dass dein Kind still sitzt oder perfekt funktioniert. Es geht darum, dass du siehst, wie es wächst, lernt und jeden Tag sein Bestes gibt. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, deine Manuela.